der Zeit Jesu. Sie sehen hier einen Stadtplan von Jerusalem im Jahr 30. Was sofort auffällt, ist die Tatsache, dass der Tempelplatz das gesamte Stadtbild beherrscht. Der zehnte Teil der Fläche wird von dem Tempelplatz eingenommen. Dabei ist Folgendes zu sagen, es handelt sich hier um 144.000 Quadratmeter. Damit war dieses Heiligtum das größte Heiligtum im gesamten Römischen Reich. Kein heidnischer Tempel war derart gewaltig wie der Tempel des einen wahren Gottes in Jerusalem. Weiter ist zu sagen als Vergleich, man könnte auf diesem Tempelplatz heute alle Kathedralen von England unterbringen und man hätte noch Platz übrig. Das gibt so einen Eindruck. Einige wichtige Punkte auf dem Stadtplan. Hier sehen Sie das Prätorium von Pilatus. Das befindet sich an der Stelle der heutigen Davids-Zitadelle beim Jaffa-Tor. Hier der Hasmonäer-Palast, wo der König Herodes zur Zeit der Kreuzigung residierte. Hier sieht man das Quartier der Priester, der reichen Priester zur Zeit des Zweiten Tempels. Ganz im Süden der Stadt, hier das öffentliche Ritualbadhaus Siloa, der Siloa-Teich. Und im Norden, außerhalb der Stadtmauern, hier sieht man etwas von Bethesda. Und ganz wichtig, außerhalb des Gartentores, in einem ausgedienten Steinbruch, Golgatha, der Ort der Kreuzigung. Wir wollen uns heute Abend mit dem Tempel beschäftigen zur Zeit des Neuen Testaments. Und wir fragen uns, was hat dieser Tempel für Christen zu bedeuten? Ich gebe Ihnen einige Gründe, warum dieses Thema hochaktuell und wichtig ist für uns heute. Der Herr Jesus vergleicht sich selber in Johannes 2 mit dem Tempel. Und er spricht von dem Tempel seines Leibes, den man abbrechen soll und den er in 3 Tagen wieder aufbauen würde. Das sagte er da im Tempel in Jerusalem. Das heißt also, der Tempel hier in Jerusalem wies hin auf den Messias, den Erlöser. Wenn wir den zweiten Tempel besser verstehen, werden wir damit automatisch auch den Herrn Jesus Christus besser kennenlernen. Zweitens, Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 16, wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Also das heißt, die Ortsgemeinde in Korinth wird dort als Tempel bezeichnet. Somit können wir sagen, wer den zweiten Tempel besser kennt, der kann auch ein besseres Verständnis dafür haben, was ist Gemeinde oder Kirche oder Versammlung nach Gottes Gedanken im Neuen Testament. Und noch ein dritter Grund, es gäbe zwar noch mehr, noch ein dritter Grund. Der Herr Jesus liebte den zweiten Tempel sehr und ging auch regelmäßig dahin. Er nannte ihn das Haus seines Vaters. So in Johannes 2, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Und dieser Ausdruck, der nur in Johannes 2 vorkommt, wird noch einmal erwähnt in Johannes 14, im gleichen Evangelium. Am Vorabend der Kreuzigung sagte Herr Jesus, dass er zurückgeht in das Haus des Vaters, um dort Wohnungen für die Gläubigen zu machen. Da spricht er plötzlich nicht mehr über den Tempel in Jerusalem, sondern spricht über den himmlischen Tempel. Es gibt einen originalen Tempel im Himmel, das Haus des Vaters. Und der Jesus sagt also, er werde dort Wohnungen bereit machen für die Erlösten, dann wiederkommen und die Erlösten dorthin nehmen, wo er ist. damit sie dort seine Herrlichkeit anschauen können. Das heißt also, dass der zweite Tempel gewissermaßen ein Hinweis ist auf den himmlischen Tempel. Wenn wir heute Abend dieses Haus Gottes in Jerusalem besser kennenlernen, werden wir dadurch auch einen besseren Vorgeschmack bekommen von der christlichen Hoffnung der himmlischen Herrlichkeit. Ich zeige heute Abend drei verschiedene Modelle, die alle auf neuesten archäologischen Daten und Ausgrabungen gemacht worden sind. Alle Modelle haben ihre Vor- und Nachteile. Hier, dieses Modell zeigt uns im Überblick, was wir anschauen werden. Das wird also zunächst mal als Einleitung sehr trocken sein und erst nachher gehen wir dann auf die geistliche Bedeutung und Tiefe ein. Wir haben hier einen Blick von Osten auf den Tempelplatz. Sie sehen, die 144.000 Quadratmeter sind eingerahmt durch Säulenhallen. Die größte Säulenhalle im Süden, das ist die sogenannte königliche Säulenhalle. Da residierte das Synedrium und da verkaufte man auch die Opfertiere für die Leute, die zu den Festen kamen. Auf dem Tempelplatz gibt es hier ein Quadrat von 500 mal 500 Ellen, also etwa 250 mal 250 Meter. Das ist der eigentlich heilige Bezirk des Tempels. Auf diesem Quadrat stand schon der Salomonische Tempel. Und dann findet man innerhalb dieses Quadrates noch die inneren Vorhöfe, der Frauenvorhof und die inneren Vorhöfe mit Israel und Priestervorhof. Und ganz zentral hier das goldene Haus, das eigentliche Tempelhaus. 52,5 Meter hoch. Gewaltiges Gebäude. Hier die Ostmauer, da sieht man das Osttor, das an der Stelle steht des goldenen Tores heute. Und hier noch eine vorgelagerte Stadtmauer, hier mit dem Tor Mifkat, dem Tor der Vergeltung. Da im Norden sehen Sie den Israelteich, wo die Opfertiere gewaschen wurden, um dann hier durch das Schaftor auf den Tempelplatz gebracht zu werden. Hier in der Nordwestecke sehen Sie eine Burg, das ist die Burg Antonia, wo immer eine Garnison von römischen Legionären stationiert war, die den Tempel überwachen mussten. Jetzt sehen wir das Gleiche heute in einem Luftbild. Also wir blicken auch von Osten her. Sie sehen wieder diese Ostmauer. Da das steil abfallende Kidrontal. Hier sehen Sie das Osttor, das heutige goldene Tor. Und da, wo das eigentliche Tempelhaus stand, da steht heute der Felsendom. Da, wo die königliche Säulenhalle war, da steht die El-Aqsa-Moschee. Jetzt schauen wir das Ganze von Norden an. Sie sehen nochmals den Israelteich, das Schaftor, wo die Opfertiere hineingeführt wurden. Hier die Burg Antonia. Nochmals das 500-Ellen-Quadrat. Und innerhalb dann die Vorhöfe, die inneren Vorhöfe mit verschiedenen Toren. Jetzt sehen wir das Gleiche von Norden heute. Also hier geht diese nördliche Mauerlinie durch. An dieser Stelle war also der Israelteich. Hier die Burg Antonia. Das 500-Ellen-Quadrat, das geht hier durch bis an die Ostmauer, die Ostmauer entlang und hier vor der El-Aqsa-Moschee durch. Jetzt schauen wir das Ganze an von Westen. Die Westmauer ist besonders interessant, denn die Klagemauer ist ja noch ein Überrest dieser 485 Meter langen äußeren Stützmauer des Tempels. Die Klagemauer befindet sich in diesem Bereich hier zwischen diesen beiden Toren. Hier sieht man einen Aquädukt, eine Wasserführung, darüber eine Brücke. Und der erste Bogen, den sieht man noch bei der Klagemauer, da beten auch Männer dort unten. Und bei den Frauen kann man noch die Oberschwelle von diesem Barclay-Tor sehen heute. Der Tunnel, der so viel Aufsehen erregt hat im vergangenen Oktober, der führt übrigens hier entlang der Westmauer durch. Also es ist die Verlängerung der Klagemauer, die hier entdeckt wurde und ans Licht gebracht wurde. Schauen wir das an aus der Luft. Ich habe das im vergangenen Oktober aufgenommen mit einer kleinen Maschine. Ich habe das Fenster aufgemacht, damit Sie keine Reflexe haben. Sehr zum Leidwesen meiner kleinen Tochter, 6-jährig, Tirza heißt sie, die saß hinter mir. Da also die Klagemauer und unter diesen Häusern durch geht dieser Tunnel entlang der Verlängerung der äußeren Stützmauer. Und jetzt schauen wir das Ganze von Süden an. Da finden wir das Doppeltor, die schöne Pforte, ein Zugang mit einer großen Treppe. Das war der Hauptzugang für das Volk, das zum Tempel ging. Der Zugang geht unter der königlichen Säulenhalle durch. Jetzt das noch aus der Luft. Hier also die Südmauer. Da sieht man noch etwas von dieser Treppe, von diesem Hauptzugang zur schönen Pforte, dem Hauptzugang des Volkes. Gut, das gibt uns so eine Übersicht. Und jetzt wollen wir das im Detail dann noch anschauen. Hier noch ganz kurz noch einmal eine Übersicht von oben. Das 500 Ellenquadrat sieht man gut. Herodes hat ja unwahrscheinliche Geldmittel dem jüdischen Volk zur Verfügung gestellt, sodass der Tempel Platz auf etwa die doppelte Größe erweitert werden konnte. Und so sehen wir, er hat erweitert im Süden, auch etwas im Westen, sehr stark im Norden. Da wurde nämlich das Bezetta-Tal hier künstlich aufgeschüttet. Man sieht noch heute etwas von dem Abhang des Berges Zion und dem nördlichen Hügel hier, der in den Berg Zion durch Aufschüttung integriert worden ist. Gewaltig, nicht wahr? Und was Sie hier noch sehen, ich komme aber später darauf zurück, das ist die Zwischenwand der Umzäunung, die Juden von den Heiden trennte, bei Todesstrafe. Ja. Jetzt haben wir eine Übersicht. Dieses Bild zeigt Ihnen noch sehr schön die ganze Entwicklung des Tempelberges seit Salomo. Salomo baute auf der Spitze des Berges. Der höchste Punkt ist da der Felsen, der heute in dem Felsendom sich befindet, auf 743,7 Meter. Da baute er das Allerheiligste. Und die Vorhöfe wurden aufgestellt auf diesem 500 Ellenquadrat. Später, in der Zeit der Makkabäer, wurde hier der Tempelplatz im Süden erweitert und kurz vor Christi Geburt begann man mit der größten Erweiterung unter Herodes, also hier im Norden, sieht man jetzt sehr schön, wie das Bezetta-Tal hier aufgefüllt worden ist. Und wie dieser Berg dann integriert wurde in den Tempelberg. Hier sieht man, im Westen wurde auch hier das Tal teilweise gefüllt. Das ist der Bereich der Klagemauer hier. Und auch im Süden wurde der Tempelplatz so erweitert. So nebenbei, für die viel Bibelstudium betreiben, es gibt einen zukünftigen Tempel, beschrieben in Hesekiel 40 bis 48. für die Zeit des Messias, wenn er in Frieden herrschen wird über die ganze Welt. Und der Tempel wird noch mehr erweitert werden. Es wird dort von einem Vorhof gesprochen, der 3000 mal 3000 Ellen umfassen wird. Das heißt, 1,5 mal 1,5 Kilometer. Der wird also gewaltig größer sein als das, was damals die ganze Welt im Römischen Reich verblüffte. Und da wird also auch dieser nordwestliche Berg wird integriert werden. Und auf diesem Berg befindet sich der Golgatha-Felsen. Mit anderen Worten, der Ort der Kreuzigung Jesu wird in der Zukunft in den Berg Zion integriert werden und damit in dem Vorhof der Nationen während dem ganzen messianischen Reich von 1000 Jahren eine Erinnerung sein an Golgatha und an das Werk der Erlösung durch den Messias. Jetzt stellen wir uns vor, wir seien ganz gewöhnliche Juden. Die, und das war immer ein großes Ereignis, zu den jährlichen großen Festen nach Jerusalem gingen. Sie sehen hier die Südmauer des Tempelkomplexes. Da gab es einen großen Platz, um die Hunderttausenden von Festbesuchern empfangen zu können. Da das Doppeltor, die schöne Pforte, der Zugang für das Volk, hier das Dreifachtor mit einer schmaleren Treppe. Das war ein Zugang für Priester, die am Südabhang des Tempelberges wohnten, auf dem Ophel. Sie sehen, entlang der Südmauer gibt es da viele Einkaufsläden. Wir kommen gleich darauf im Detail. Man konnte da alles Mögliche kaufen, Kleider, Schuhe, Nahrungsmittel, eben alles, was man so brauchte, wenn man zum Beispiel von Galiläa herkam, eine große Reise hinter sich hatte oder vom Ausland her. Und was mir da auffällt, ist Alltägliches und das Glaubensleben war da nicht getrennt. Das bildete eine Einheit. Und das entspricht auch der biblischen Lehre. Es darf nicht ein Sonntagschristentum geben und dann irgendwie den Werktag oder wie man das irgendwie aufteilen will. Das geistliche Leben sollte nicht zweigeteilt sein, ein natürliches Leben und ein geistliches Leben, sondern eine Einheit bilden. Glaubensleben bedeutet, dass wir Gott in die alltäglichen Dinge, wie Schuhe kaufen, Kleider kaufen, Nahrungsmittel kaufen, mit einbeziehen. Das ist geistliches Leben, dass Gott eine Rolle spielt in den kleinen Dingen des Alltags. Nun sehen wir den Hauptzugang noch besser für das Volk. Diese Treppe war 64 Meter breit. Und daneben gab es zwei Gebäude. Das war ein öffentliches Ritualbadhaus und das ein Gerichtshaus. Für was war dieses Ritualbadhaus? Wenn man eine Begegnung mit Gott im Tempel haben wollte, musste man sich zuerst reinigen. Jeder musste rituell rein sein. Das Gesetz Mose schreibt das vor, zum Beispiel 3. Mose 14, 15, 16 und so weiter finden Sie dieses sich baden bei verschiedenen Verunreinigungen. Dieses Ritualbad wurde entdeckt genau an der Stelle, wo das Ritualbadhaus von vorher stand. Man musste über diese breite Treppe hier, sie ist da durch ein kleines Mäuerchen abgetrennt, musste man hinuntergehen und sich in ungefähr 300 Liter Wasser dreimal vollständig eintauchen und dann ging man gereinigt über die schmale Treppe hinauf. Im Hebräer 6 wird zu den hebräischen Christen gesagt, dass die Lehre von den Waschungen zu den Grundlagen des Glaubens, des jüdischen Glaubens gehören. Und das war wirklich fundamental. Man konnte keine Begegnung haben mit Gott, ohne zuerst gereinigt zu sein. Was hat das für uns zu bedeuten heute? Die Bibel ist eigentlich wie ein Ritualbad. Die Bibel ist wie Wasser. Sie wird auch so verglichen in Epheser 5, Vers 25. Die Bibel zeigt uns unsere Fehler auf. Und wenn wir wirklich aufrichtig sind, führt uns das dazu, unsere Schuld Gott zu bekennen. Dann haben wir die Zusage, dass wir aufgrund von reuevollem Sündenbekenntnis Reinigung und Vergebung bekommen. Und so wird die Bibel eigentlich zu einem Ritualbad, gewissermaßen. Aber nicht eben äußerlich, sondern wirklich innerlich. Und wir sehen auch, die breite Treppe führte hinunter. Da ging man im unreinen Zustand hinab. Und der schmale Weg führte hinauf im reinen Zustand. Das erinnert uns natürlich unwillkürlich an die Bergpredigt, wo der Herr Jesus über den breiten und den schmalen Weg spricht und sagt, dass der breite Weg ins Verderben führt, der schmale Weg zum Leben. Und das gilt auch für das neutestamentliche Volk. Wir müssen immer im Selbstgericht leben. Wir dürfen das Böse im Leben nicht stehen lassen, sondern wir müssen uns immer wieder durch das Wasserbad des Wortes reinigen. Das Ziel ist aber, eine glückliche Begegnung zu haben, immer wieder neu mit dem Herrn. Hier sieht man sehr gut, dass die Treppen unterschiedlich lang sind. Das haben die Architekten damals ganz bewusst gemacht. Ich komme darauf zurück. Das ist auch die Szene von Apostelgeschichte 3. Hier saß ein Lahmer, der wurde immer wieder hier hingestellt und er bettelte. Es gibt ein Buch in der deutschen Literatur, das heißt Draußen vor der Tür. Und das ist doch genau die Situation von uns allen. In Bezug auf Gott sind wir alle von Natur draußen vor der Tür. Gelähmt. Er war unfähig zu wandeln, zu gehen. Und so sind wir von Natur alle unfähig, absolut unfähig, Gottes Gebote und Anforderungen zu erfüllen. Wir sind in Bezug auf Gott gelähmt und wir stehen draußen vor der Tür. Petrus und Johannes gingen zum Gebet in den Tempel hinauf und sahen diesen Gelähmten da. Der Gelähmte erwartete Geld. Petrus hat kein Geld und er sagt, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu des Nazaräers, steh auf und wandle. Der Mann steht auf und springt herum. Da sehen wir das Wunder. Durch die Kraft des Messias Jesus können wir Menschen unserer Gelähmtheit entgehen und können Kraft bekommen, zu gehen, zu wandeln, so wie Gott es möchte, dass wir leben. Und er ging dann mit den beiden Aposteln in den Tempel hinein, um eine Begegnung zu haben mit Gott. Sie sehen hier etwas von dieser Treppe, die ausgegraben wurde. Zur schönen Pforte, hier sieht man noch etwas von diesem Zugang. Dieses Gebäude hier aus byzantinischer Zeit, das sollte man abbrechen, aber das gäbe Probleme. Dann käme die schöne Pforte schön ans Licht. Nun, ich habe gesagt, die Stufen sind so unterschiedlich lang. Und da sehen Sie originale Stufen zur schönen Pforte. Da ist also der Herr Jesus mit seinen Jüngern immer und immer wieder emporgestiegen. Das ist wirklich, das ist authentisch. Ich sagte meiner Tochter Tirza, spring mal hoch. Und dann hat sie es gemacht oder versucht und dann sagt sie, es geht nicht. Es geht nicht. Warum? Eben diese unterschiedlich langen Stufen. Die waren so eingerichtet, damit man nicht hinaufspringen konnte, sondern in würdigem Schritt zum Haus Gottes hinaufsteigen musste. Aber das gibt der Geschichte in Apostelgeschichte 3 noch eine Pointe, denn wir lesen, dass dieser Gelähmte, der geheilt wurde, herumsprang, gerade an dem Ort, wo man nicht springen sollte. Aber wir haben volles Verständnis, jemand, der so die Kraft des Messias am Tempeltor erlebt hat, der muss vor Freude springen. Dieses Bild zeigt, warum das die schöne Pforte war. Das sieht man nämlich erst, wenn man in das Tor hineingeht. Und da erkennen Sie diese herrlichen Kuppelbauten. Das ist das erste Mal in der Antike, dass man solche Strukturen findet wie hier. Die sind übrigens zum Teil noch erhalten. Die können gesehen werden unterhalb der El-Aqsa-Moschee. Aber als Nicht-Moslem haben sie kaum je eine Chance, das einmal zu sehen. Man ging rechts hinein und links hinaus. Außer wenn man Probleme hatte, dann ging man links hinein. Warum? Damit die Leute wussten, dass man Probleme hat. Und dann konnten sie fragen, wie geht es? Heute würde man sagen, Maschlomcha. Wie geht es? Wie steht es um deinen Frieden? Und dann konnte man auspacken mit allen Problemen. Und die Leute sagten dann, möge der, der in diesem Haus wohnt, dir helfen, dir beistehen und so weiter. So machte das Volk an sich selbst Seelsorge. Und wahrscheinlich hatte man damals viel weniger Bedarf an Psychiatern als heute. Und das ist doch auch das Prinzip, was das Neue Testament uns lehrt. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, dass die Gläubigen sich gegenseitig ermuntern sollen. So wie er das auch tut, sagt Paulus. Also das Volk Gottes sollte an sich gegenseitig Seelsorge tun, regelmäßig. Und dadurch werden manche Probleme im Keim schon erstickt, damit sie nicht zu großen Problemen anwachsen können, wo dann nur noch Spezialisten helfen können, mit der Hilfe des Herrn. Aber das ist das wichtige Prinzip, Seelsorge aneinander, herzliche, brüderliche Offenheit, und das kann wohltuend und heilend und fördernd wirken auf das Volk Gottes. So sehen Sie, dass man sogar aus biblischer Archäologie noch etwas lernen kann für Seelsorge. Jetzt gehen wir eben durch die schöne Pforte, durch diesen Tunnel unten durch und kommen dann hier auf den Tempelplatz hinaus, unter der königlichen Säulenhalle durch. Da kommen wir jetzt herauf auf den Tempelplatz. Und da sehen wir gleich die Abschrankung des 500 Ellen Quadrates. Das ist der Aufgang vom Dreifachtor der Priester her. Dieser Aufgang von der schönen Pforte ist in der Struktur heute noch erhalten, da vor der El-Aqsa-Moschee. Also das 500 Ellen Quadrat begann hier, der eigentlich heilige Bezirk, gerade vor der Treppe. Da sehen Sie das Gleiche noch einmal etwas genauer. Interessant, nicht wahr? Diese Dinge sind alle noch da, noch nachvollziehbar. Und da sieht man es noch schön. Da kommt man also herauf von der schönen Pforte hier. Da sehen Sie nochmals die beiden Häuser, das Ritualbadhaus und das Gerichtshaus. Und da kommt man in das 500 Ellen Quadrat hinein. Als Nichtjude durfte man auch hierher kommen. Denn das nannte man den Vorhof der Heiden. Es gab viel Platz, damit die Menschen aus aller Welt hierher kommen konnten. Allerdings, auch sie mussten sich reinigen, ein Ritualbad nehmen. Dann durften sie hierher kommen. Und wir sehen also, wie das Haus Gottes damals durch den großen Vorhof der Heiden förmlich gekennzeichnet war. Und so sollte die Gemeinde Gottes auch heute sein. Sie sollte gekennzeichnet sein von dieser Sicht für Weltmission. Eine Last für eine verlorene Welt muss da sein. Das Haus Gottes ist dadurch förmlich gekennzeichnet für dieses Interesse, dass Menschen aus aller Welt den einen wahren Gott kennenlernen könnten. Aber hier haben wir eben noch die Zwischenwand der Umzäunung. Da sieht man es noch ein bisschen besser. Sie ist ganz, ganz niedrig. Das haben wir extra so gemacht, damit die Nichtjuden gut den Tempel betrachten konnten und dass diese Sicht nicht eingeschränkt war. Aber es gab in Abständen Inschriften, wo drauf stand, wer als Nichtjude hier noch weitergeht, der muss mit der Todesstrafe rechnen. Also bei Todesstrafe waren die Nichtjuden von den Juden getrennt. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 2, dass Christus durch seinen Tod am Kreuz die Zwischenwand der Umzäunung abgerissen habe. Das war gewagt. Paulus schrieb diesen Brief etwa im Jahr 62 aus Rom. Und da stand ja der Tempel noch da, völlig intakt, und auch die Zwischenwand der Umzäunung. Menschlich gesprochen gewagt. Aber denken wir daran, was geschah. Etwa 8 Jahre später, im Jahr 70, wurde der Tempel von den Römern zerstört. Auch die Zwischenwand der Umzäunung. Und bis zum heutigen Tag wurde der Tempel nie mehr aufgebaut und auch die Zwischenwand der Umzäunung nicht mehr. Der Epheserbrief hatte vollkommen recht. Christus hat abgebrochen die Zwischenwand der Umzäunung. Und Paulus zeigt, Gott hat nun durch Christus die Gläubigen, das heißt die Heiligen aus den Heidenvölkern, verbunden mit den Gläubigen, den Heiligen aus dem jüdischen Volk, zu einem Leib, zu einem neuen Volk. Diese Trennung ist aufgehoben. Diese Trennung, die da war zwischen reinen Heiden und reinen Juden. Aber wenn wir denken, rückblickend auf 2000 Jahre Kirchengeschichte, wie oft haben Christen die Zwischenwand der Umzäunung doch wieder aufgerichtet zwischen wahren Heiligen. Ich sage nicht, dass keine Trennung sein soll von denen, die in der Sünde leben und sagen, sie sind Christen. Die Bibel spricht auch über Gemeindezucht. Aber zwischen Heiligen, wenn da wieder eine Zwischenwand aufgerichtet wird, das ist eigentlich ein Angriff auf das Werk Christi. Eines der Resultate war der Abbruch der Zwischenwand der Umzäunung. Ich glaube, anhand dieses Bildes werden wir das nie mehr vergessen. Wir sind also hier auf den Tempelplatz hinaufgekommen und nun im Rücken sehen wir die große königliche Säulenhalle. Die wollen wir näher miteinander betrachten. Hier wurden also die Opfertiere, Stiere, Ziegen, Schafe, Tauben verkauft. Und da fand also auch die Tempelreinigung am Anfang und am Ende des dreijährigen öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus Christus statt. Er vertrieb diese Verkäufer da aus der Säulenhalle hinaus und sagt, ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Nicht das Verkaufen an sich war schlecht. Das war ja praktisch, wenn man von Galiläa herkam, dass man nicht einen Stier mitbringen musste, soweit. Der hätte ihm wieder Probleme geschaffen unterwegs. Aber die Preise waren im Allgemeinen völlig überrissen und übersetzt. Und so hat man sich unrechtmäßig bereichert im Haus Gottes. Und das ist die Sünde. Und so sehen wir hier die ganze Thematik von Geld und Haus Gottes. Wenn das nicht mehr der Heiligkeit Gottes entspricht, dann muss der Herr über das Haus Gottes, der Messias Jesus, eingreifen. Er treibt hinaus. Hier sehen wir eine Rekonstruktionszeichnung von der königlichen Säulenhalle. 162 Säulen bildeten diese große Südhalle. Jede Säule war 15 Meter hoch, etwa, gefertigt aus einem Stück Stein. Es brauchte 3 Männer mit ausgestreckten Armen, um eine Säule umfassen zu können. Gewaltig, beeindruckend. Und Sie sehen auch die wunderbaren Deckenverzierungen, die die Besucher tief beeindruckten. Wir sind jetzt hier in der mittleren Halle und wir sehen da eine Zusammenkunft ganz am Ende gegen Osten. Das interessiert uns, das wollen wir näher miteinander betrachten. Wir kommen jetzt so von außen heran, sehen da, wie da Leute sitzen, gewisse stehen da. Was ist das? Im Jahr 30 ist das Synedrium, der Sanhedrin, der oberste Gerichtshof Israels, hier eingezogen. Das heißt also, auch als der Herr Jesus von dem Hohenpriester verhört und zum Tode verurteilt wurde, das fand statt hier am Südende des Tempelplatzes in der königlichen Säulenhalle. Da sehen Sie den Erlöser vor dem höchsten Gericht der 71 großen Richter Israels. Und er wurde zum Tode verurteilt. Hier sitzen die Studenten, die Jünger der großen Rabbiner. Auch Saulus war einer, der hier solche Gerichtsverhandlungen verfolgen durfte. Denn er war ein Schüler von dem großen Rabban, von dem großen Rabbi Gamaliel. Nun, wenn der Herr Jesus hier in der königlichen Säulenhalle vom hohen Priester zum Tod verurteilt worden war, dann wurde er also in der Folge hier hinausgeführt, am allernaheliegendsten durch dieses Tor über die Brücke, und so wurde er zu Pilatus gebracht, um da von den Römern zum Tod verurteilt zu werden. Der Weg führt auch an dem Palast vorbei von Herodes. Auch hier fand ja eine Gerichtsverhandlung statt. Wir sehen also, wie das ganze Stadtbild gewissermaßen von den Gerichtsverhandlungen Jesu gekennzeichnet ist, mitbeteiligt ist. Nun, interessant, der Herr wurde also durch dieses Tor hinausgeführt, durch dieses Tor aus dem Tempel geworfen. Hier in diesem Modell sehen wir etwas von der Westmauer, das ist der Teil der Klagemauer heute. So wie es damals aussah. Und wir sehen hier diesen ersten Bogen der Brücke, wo der Herr Jesus hinausgeführt wurde. Da beten heute noch Juden da unten. Hier bis hierher die Männer und hier die Frauen. Bis diese Oberschwelle kann man noch erkennen heute bei der Klagemauer. Ist das nicht erstaunlich, dass das jüdische Volk hier betet und klagt vor Gott und bittet um die Befreiung und Erlösung Jerusalems, genau an dem Ort, der uns spricht von der Verwerfung des Messias aus dem Tempel hinaus? Wir sehen also, wie Gottes Vorsehung und Gottes Pläne hier archäologisch greifbar vor uns stehen. Das Prätorium von Pilatus, das war ursprünglich der Palast von Herodes dem Großen, dem Kindermörder von Bethlehem. Dieser Palast war gekennzeichnet durch drei ganz gewaltige Türme. Der größte ist der Hippicus-Turm. Als Titus im Jahr 70 den Tempel zerstörte und Jerusalem völlig dem Erdboden gleich machte, er ließ auch die Stadtmauern schleifen, da sagte Titus, diese drei Türme, die lasse ich stehen, damit die Nachwelt erkennen kann, dass es menschlich unmöglich war, Jerusalem zu zerstören. Nur durch die Hilfe der Vorsehung, der göttlichen Vorsehung war es möglich. Und so kommt es, dass diese drei Türme zu den besterhaltenen Stücken gehören aus der Zeit des zweiten Tempels. Hier sehen Sie etwas von dem Hippicus-Turm, der in der Davids-Zitadelle heute noch sehr intakt zu besichtigen ist. Und so sehen wir auch, wie da die Vorsehung Gottes es so geführt hat, dass diese Dinge heute noch stehen, um durch 2000 Jahre Geschichte hindurch zu erinnern, wo ist die Wurzel des Elends? Sie liegt dort, wo der Mensch die Begegnung mit dem Messias ablehnt. Sie ist dort, wo der Mensch den Erlöser verwirft. Das ist also eine deutliche Sprache, wo die Steine schreien, um der Welt zu sagen, passt auf, verwirft Verwerft nicht den Erlöser, sondern macht eine Begegnung mit dem Messias, dem Herrn Jesus. Und schließlich wurde der Herr Jesus dann da durch das Gartentor, das übrigens vor noch nicht so langer Zeit archäologisch belegt worden ist, hinausgeführt, um hier in dem Steinbruch Golgatha gekreuzigt zu werden. Dieser Felsen hier war ein Felsen, der zu weich war, um als Baustein verwendet zu werden. Darum hat man das hier so belassen und die Römer haben dann hier Kreuzigungen durchgeführt. Aber der Herr Jesus wurde gewissermaßen auf einem Felsen hingerichtet, der als Baustein verworfen worden war. Und das erinnert doch an die messianische Prophetie in Psalm 118, wo es heißt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und wichtig ist noch das, im rabbinischen Hebräisch ist der Ausdruck Bauleute ein fester Begriff für Lehrer der Tora. Also man versteht sehr gut, was das heißt. Der Stein, den die Bauleute, die Lehrer der Tora verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und zwar für einen neuen Tempel. Den Tempel der Gemeinde. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum Tempelbezirk und schauen uns diesen hohen Turm an in der Südostecke. Das war der höchste Turm in den Komplexen rund um den Tempel herum. Darum nannte man ihn die Zinne des Tempels. Wir merken sofort, das bringt uns zur Versuchungsgeschichte, wo der Teufel den Messias versucht hatte. Heute, vom Ölberg her gesehen, sehen wir genau hier die Stelle dieses Turmes. Und viele Steinlagen hier sind noch original von diesem Turm, von der Zinne des Tempels. Und wenn man hier die Erde abtragen würde, kämen noch ganz viele Steinlagen hervor, die original zu diesem Turm gehörten. Also wir können genau sagen, wo diese Versuchung stattgefunden hat. Hier sieht man diese Ecke, diesen Turm noch ein bisschen genauer. Das sind alles originale Steinlagen aus der Zeit des zweiten Tempels. Also hier oben auf dem Turm stand der Herr Jesus. Und der Teufel sagte, wirf dich hier hinunter. Es steht ja schließlich geschrieben, dass Gott seinen Engeln befehlen wird, dich zu bewahren und dich zu tragen. Wir haben hier das Thema vor uns, der Teufel im Tempel. Schockierend, nicht wahr? Aber eigentlich hochaktuell. Ist das möglich? Der Teufel im Tempel? Jawohl, offensichtlich. Die Bibel berichtet ja davon. Und bei dieser Versuchung, im Gegensatz zu den anderen, die die Evangelien erzählen, benutzte der Teufel auch die Bibel. Er zitierte aus den Psalmen. Und der Herr Jesus hat auch wieder zitiert aus der Bibel, aus 5. Mose 8. Und hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ja, die Bibel ist ein Schwert. Sie ist das Schwert des Geistes, so steht es in Epheser 6. Und der griechische Ausdruck für Schwert dort in Epheser 6 bedeutet speziell das Kurzschwert. Also das einzelne Bibelwort, der einzelne Bibelvers ist wie ein Kurzschwert, mit dem man gegen den Feind kämpfen kann. Aber was tut man, wenn der Feind auch die gleiche Waffe benutzt? Wer gewinnt, wenn die gleiche Waffe gegen die gleiche Waffe benutzt wird? Der Herr Jesus hat gewonnen und der Teufel musste abziehen. Aber das zeigt uns Folgendes. Der Teufel hat die Bibel zitiert, ja. Aber dieser Vers war nicht in Übereinstimmung mit dem gesamten Zeugnis der Bibel. Und der Herr Jesus hat den einzelnen Bibelvers zitiert in Übereinstimmung mit dem Gesamtzeugnis der Bibel. Und darum war der Sieg sicher. Und das hat er so getan, um uns zu zeigen, wie wir reagieren sollen auf den Teufel im Tempel. Es ist gut, Bibelverse zu kennen, und es ist wichtig, den Gesamtzusammenhang der Schrift und der Heilswege Gottes zu studieren und kennenzulernen. Noch ein Detail. Warum sagt dir der Teufel das? Spring hier vom Dach herunter. In der rabbinischen Literatur gibt es die Auffassung, dass der Messias, wenn er kommt, sich auf dem Dach des Tempels offenbaren wird. Also da wäre doch ein Sprung hier von der Zinne des Tempels das ideale Mittel gewesen, um sich Israel als Messias zu offenbaren. Denn das war ja gerade noch unmittelbar vor dem öffentlichen Auftreten. Und der Herr Jesus hat diese Show abgelehnt. Das war nicht Gottes Plan. Es steht in Jesaja 9, das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Und es heißt dort, dass an dem Weg am Meere, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, dort soll das Licht aufgehen. Das heißt, das Licht des Messias musste in Galiläa beginnen zu leuchten. Nicht in Jerusalem, auch nicht auf der Zinne des Tempels. Und darum hat der Herr Jesus hier in Galiläa seinen öffentlichen Predigtdienst begonnen und das Reich Gottes als nahegekommen verkündigt. Der Herr Jesus hat sich nicht durch günstige menschliche Umstände leiten lassen, sondern von dem Heilsplan Gottes geschrieben in den Propheten. An dieser Stelle machen wir jetzt eine Pause, damit unsere Köpfe nicht beginnen zu rauchen. Ich spiele Ihnen etwas vor am Flügel, und zwar eine Choralfantasie in E-Dur über das Thema Herr Jesu, du, den unsere Seele liebt. sehen hier den Teich Israels, da wurden die Opfertiere gewaschen. Und nachträglich hier durch das Schaftor auf den Tempelplatz geführt. Die Opfertiere mussten in einem gereinigten Zustand in den Tempel kommen, damit sie ein würdiges Bild sein könnten für den reinen Erlöser. Nur durch dieses Tor hier im Norden wurden die Opfertiere hineingeführt. Der Herr Jesus spricht in Johannes 10, ich bin die Tür der Schafe. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Das Schaftor im wörtlichen Sinn wird einmal erwähnt im Neuen Testament, auch im Johannesevangelium, Kapitel 5. Es war nahe bei Bethesda. Aber in Johannes 10 erklärt der Herr Jesus die geistliche Bedeutung. Warum wird man errettet, wenn man durch dieses Tor eingeht? Ganz einfach, hier geht doch der schuldige Mensch mit dem unschuldigen Stellvertreter in die Gegenwart Gottes. Das ist der Heilsweg. Ich bin die Tür der Schafe, wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Und so sehen wir, wie solche wunderbare Worte der Evangelien, die waren für die damaligen Jünger gut verständlich, denn sie waren aus ihrer Welt des Tempels gegriffen. Hier sehen wir ein ganz exklusives Bild vom Ende des letzten Jahrhunderts. Da war nämlich der Israelteich noch zu sehen. Der wurde in der Folge aufgeschüttet. Jetzt sieht man nichts mehr davon, aber die Struktur ist auch hier intakt vorhanden. Nun, wir sehen die ganze Situation von heute jetzt mit etwas anderen Augen, denke ich. Dieser Ort ist der ausgewählte Ort, da war der Messias. Und mit ihm möchten wir auch heute Abend an diesem Ort eine Begegnung haben. Nicht nur so einfach in Bildern, sondern ich meine ganz konkret, dass wir heute Abend eine Begegnung machen mit dem Messias Jesus hier im Tempel. Und jetzt sieht man hier die Ostmauer von Westen her gesehen, genauso wie im vorhergehenden Bild. Diese Linie wurde ja nie verändert seit Salomo, denn als der Tempel erweitert wurde, konnte man hier nicht aufschütten, weil das Kidron-Tal zu tief und zu steil war. Also alle Säulenhallen waren Erweiterungen. Aber diese Mauerlinie geht zurück auf den ersten Tempel. Und darum nannte man die Säulenhalle hier drin die Säulenhalle Salomos. Und im Neuen Testament wird sie erwähnt, der Herr Jesus in Johannes 10 wandelte im Winter beim Chanukka-Fest, beim Tempelweihfest hier in der Säulenhalle Salomos. Das Chanukka-Fest fällt auf November, Dezember. Es kann bitter kalt sein in Jerusalem in dieser Zeit. Es kann Schnee haben. Eisige Kälte im Haus Gottes. Ist auch ein anregendes Thema, nicht wahr? Und der Messias, Jesus, wandelt in der Säulenhalle. Salomos. Nun, da kamen einige Führer des Volkes Israel und sagten, jetzt wollen wir wissen, bist du der Messias oder nicht? Und da sagte Herr Jesus, erklärt er ihnen, sie sind nicht von seinen Schafen. Aber er erklärt positiv, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das hat der Erlöser in der Kälte des Winters hier in der Säulenhalle Salomos gesprochen. Und an diesem Ort versammelten sich später die ersten Christen. Es waren alles Juden. Diese Tausenden, die ab dem Pfingsttag sich bekehrt hatten. Und so wird in Apostelgeschichte 5 erklärt, dass sie da zusammenkommen konnten. Wo konnte man Tausende von Leuten unterbringen. In einem Hallenstadion? Ja, das geht. Aber wenn man schon eine Säulenhalle Salomos hat, warum nicht gleich hier? Und so haben sich die ersten Christen gewissermaßen da versammelt, wo sie in ihren Ohren noch die Worte des Heilandes hören konnten. So quasi den Nachhall. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Heilssicherheit und Heilsgewissheit in dem Messias Jesus. Das war die Grundlage gewissermaßen des Zusammenkommens der ersten Christen. Und was man hier auch noch sehr schön sieht, diese Säulenhalle war genau als einzige innerhalb des heiligen 500 Ellen Quadrates. Aber was man auch sieht, sie war außerhalb der Umzäunung. Das heißt, die ersten Christen waren also nicht so abgegrenzt, dass Gläubige aus den Heiden nicht hinzukommen konnten. Für sie gab es da keine Abtrennung. Jetzt, wenn wir uns schon beschäftigen mit der Ostmauer, gehen wir auch zum Osttor. Das Goldene Tor ist wohl eine Konstruktion aus byzantinischer Zeit, aber innerhalb dieses Torgebäudes sind noch heute intakt zwei Türpfosten des Osttores erhalten, die mindestens auf die Zeit von Nehemia zurückgehen. Eindrücklich, nicht wahr? Also hier war es auch, wo die Wolkensäule, die Herrlichkeit des Herrn, den Tempel verlassen hat, kurz vor der Zerstörung des ersten Tempels durch Nebukadnezar. Und die Muslime haben im 17. Jahrhundert dieses Tor zugemauert und einen muslimischen Friedhof davor aufgestellt, um eine doppelte Sicherung zu haben gegen das Kommen des Messias in der Zukunft. So soll er nicht durch dieses Tor eingehen können. Und nach der Tora, nach dem Gesetz Moses, verunreinigt die Berührung mit Gräbern. Und das soll also eine Abschreckung sein für den Messias. Aber sie rechnen nicht damit, dass der Herr Jesus der Messias ist. Der Auferstandene ging doch durch verschlossene Türen und erschien den Jüngern und sagte, Shalom Alechem, Friede euch. Das ist kein Problem. Und was die Verunreinigung mit den Gräbern anbetrifft, der Herr Jesus sah in Markus 1 einen Aussätzigen. Berührung mit Aussätzigen verunreinigte. Der Herr berührt ihn und was ist geschehen? Der Unreine wird rein. Nicht der Herr Jesus ist unrein geworden. Das ist unser Herr. Er ist so ganz anders. Aber nebenbei gesagt, im Psalm 24 wird gesagt, von dem König der Herrlichkeit, der einziehen wird. Und da heißt es, ihr Tore der Urzeit, hebet eure Häupter. Dieser Teil da oben, das ist das Haupt eines Tores. Also nicht nur die Tore werden aufgehen auf Psalm 24, sondern auch die Häupter der Tore werden abgehoben werden. So wird der Herr Jesus einziehen in der Zukunft auf den Tempelplatz. Es wird also eine Begegnung geben in der Zukunft mit dem Messias Jesus im Tempel. Und wir beschäftigen uns heute Abend mit der Begegnung bei seinem ersten Kommen. Hier also das rekonstruierte Osttor des damaligen Tempels. Über dem Osttor hatte es eine Kammer und da wurde die Urelle aufbewahrt, die große und die kleine. Also so ähnlich wie der Urmeter in Paris aufbewahrt wird, gab es hier die Urelle. Damit mussten alle Maße und übrigens auch die Gewichte nach dem Maß des Tempels geeicht werden. So spricht das Alte Testament ja auch zum Beispiel über das Gewicht des Schekels des Heiligtums. In Sprüche 10 heißt es, zwei verschiedene Gewichtssteine sind dem Herrn ein Gräuel. Es gab manche Händler, die hatten zwei verschiedene Gewichtssteine für das gleiche Gewicht. Eines zum Verkaufen und das andere, wenn die Kontrolle kam. Aber das ist dem Herrn ein Gräuel. Zwei verschiedene Maße. Und das warnt uns also vor Doppelmoral. Dass wir bei den Leuten, die uns nicht passen, wenden wir dieses Maß an, und bei denen, die anders sind, wenden wir ein anderes Maß an. Das ist Doppelmoral. Und Paulus sagt zu Timotheus in 1. Timotheus 5, ich beschwöre dich vor Gott und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nicht nach Gunst handelst, sondern nur das Maß des Heiligtums. Und dieses absolute geistliche Maß, das finden wir in Gottes Wort. Das Osttor ist ein ganz besonderes Tor. Ich liebe es besonders. Hier wurde nämlich auch der Sündenbock hinausgeführt am großen Versöhnungstag. Der Sündenbock, beladen mit der gesamten Schuld des Volkes Gottes im vergangenen Jahr. Und da wurde er hier hinausgeführt, auf den Ölberg gebracht, und dann wurde er weggeschickt in die Wüste, um die Schuld Israels auf Nimmerwiedersehen wegzutragen. Diese Einrichtung vom großen Versöhnungstag ist etwas Gewaltiges. Die Rabbiner haben nämlich auch gelehrt, der Versöhnungstag nimmt unsere Sünden weg vor Gott, und die Schuld gegenüber unseren Mitmenschen, die wird aber nur weggenommen, wenn wir sie auch bereinigen mit ihnen. Man fragt sich, wenn es einen großen Versöhnungstag gäbe in der Gemeinde Jesu, das würde einiges ändern, nicht wahr? Müssten alle ungeklärten Beziehungen müssten geklärt werden, einmal im Jahr wenigstens. Es gibt nämlich auch Fälle, wo sie auch nach 20 Jahren nicht geklärt sind. Ich rede jetzt nicht von Dingen, die auf ein überstiegenes Gewissen zurückgehen. Nein, sondern handfeste Dinge. Aber da in Israel wurde Jahr für Jahr wurde gewissermaßen die Beziehung des Volkes Gottes zu Gott und untereinander immer wieder neu geregelt. Aber auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers. Man sieht es nicht gut auf diesem Bild, man müsste den Apparat ein bisschen heben. Man sieht in diesem Modell nochmals das Osttor hier und jetzt auch diese vorgelagerte Mauer, Stadtmauer, die heute nicht mehr sichtbar ist. Noch einen Moment. Der Sündenbock wurde hier über die Treppe hinuntergeführt und dann durch dieses Tor hier hinaus über eine Brücke über das Tal Kidron auf den Ölberg geführt. Das ist das Tor Mifkat. Und Mifkat heißt Vergeltung. Das Tor der Vergeltung. So wurde der Sündenbock also hinausgeführt, außerhalb der Stadt, um stellvertretend zu sterben. Nun, er wurde hier auf den Ölberg geführt, dann weggejagt in die Wüste, um die Schuld endgültig und für immer wegzubringen. Und so sehen wir hier die wunderbare Botschaft aus dem Tempel in Jerusalem. Es gibt vollkommene Vergebung vor Gott. Es gibt die Möglichkeit, dass wenn wir unsere Schuld Gott bekennen, dass sie uns endgültig weggetan werden, dass wir nicht mehr darauf zurückkommen können, dass unsere Gewissen wirklich frei und erleichtert werden. Das ist der große Versöhnungstag von Karfreitag. Wer da die Schuld auf den Stellvertreter abgibt, durch schlichtes Sündenbekenntnis im Gebet Gott gegenüber, glückselig, wer das tut. Und so werden wir sogleich erinnert durch den Sündenbock, der durch das Tor Mifkat hinausging, durch das Tor der Vergeltung, an den Herrn Jesus, der hier durch das Gartentor hinausgeführt wurde, um außerhalb des Tores, wie Hebräer 13 das sagt, zu leiden und die Schuld endgültig wegzutun vor dem Angesicht Gottes. Hier sehen wir noch einmal im Überblick den Tempelplatz. Und jetzt wollen wir uns mit dieser Burg hier, der Burg Antonia, kurz beschäftigen. In Apostelgeschichte 21 finden wir eine dramatische Szene beschrieben. Ich bin immer wieder überwältigt, wenn ich diese Kapitel dort lese. Paulus ist zurückgekehrt nach Jerusalem von seiner Missionsreise. Die Brüder in Jerusalem sagen ihm, es werden Gerüchte erzählt über dich, dass du überall im Ausland umherreisest und falsche Dinge lehrst. Du lehrst Abfall vom Judentum, du sprichst gegen den Tempel und so weiter. Wir sind natürlich überzeugt, dass das nicht stimmt, aber du hast jetzt die Möglichkeit zu beweisen, dass das nicht stimmt. Wir haben hier 5 jüdische Brüder, die haben ein Nazaräergelübde abgelegt und jetzt könntest du die Opferkosten für sie übernehmen. Paulus ist bereit, das zu tun. Denn wir müssen ja wissen, dass in den Jahrzehnten bis zur Zerstörung des Tempels, da haben die jüdischen Christen weiterhin die Vorschriften der Tora einhalten können. Und viele haben das auch getan und Paulus auch immer und immer wieder. Aber ich muss hier erklären, im Blick auf die Gläubigen, die aus den Heidenvölkern kamen, da war von Anfang an ganz klare Sache der Galaterbrief, der deutlich untersagt, sie dürfen nichts von diesen Ritualen praktizieren. Denn Christentum ist nicht eine Art Judentum, wo quasi Menschen ins Judentum integriert werden, sondern Christentum, das Haus Gottes heute, ist etwas völlig Neues. Weder jüdisch noch heidnisch. Völlig neu. Also, das nur zur Erklärung. Aber Paulus konnte also ohne Problem diese Dinge praktizieren. Und er sagt auch in 1. Korinther 9, ich bin dem Juden ein Jude geworden. Auf dass ich die Juden gewinne. Aber dann, er war hier im Vorhof der Heiden. Und da sahen ihn Juden aus der Türkei, aus Asien. Und es gibt einen Volksauflauf. Sie sagen, das ist der Mann, der immer so falsche Dinge lehrt. Die Volksmasse stürzte sich auf Paulus. Und da kommt ein hoher Offizier mit seinen Legionären herunter und sie können Paulus in letzter Sekunde aus der Todesgefahr retten. Er wird wegtransportiert auf diese Treppe und hier sagt Paulus zu dem Offizier, Moment mal, darf ich zu dem Volk sprechen? Er ist überwältigt, überrascht. Was, du sprichst Griechisch? Ah, dann bist du also nicht dieser Verführer, der davor... Und Paulus erklärt, er möchte gerne zum Volk sprechen. Und da sprach er in hebräischer Sprache von dieser Tribüne aus zu der Volksmenge hier im Vorhof der Heiden auf Hebräisch. Und er erzählt seine Bekehrungsgeschichte, wie er dem Messias Jesus begegnet ist, auf dem Weg nach Damaskus. Er war auch so fanatisch wie sie für die Heiligkeit Gottes und war bereit, alle möglichen Dinge zu tun dafür. Aber er ist dem Messias begegnet. Und der Messias hat später in einer Vision hier im Tempel ihm gesagt, gehe weit weg von hier, hier werden die Leute nicht hören, aber geh zu den Heiden, sie werden hören. An diesem Moment, sagt uns Lukas, war es aus mit der Ruhe. Und die Volksmenge begann zu schreien und wütend zu werden. Paulus, dieser Mann muss weg, der ist es todeswürdig. Und da wurde er evakuiert von den Römern in die Burg Antonia. Nun, das gibt die ganze Hintergrundszene. Wir befinden uns hier im Vorhof der Heiden. Und das Haus Gottes hatte also immer das Kennzeichen da getragen von der Sicht für das Heil, das über Israel hinaus gehen sollte zu den Völkern. Aber in der Praxis sah es dann doch ein bisschen anders aus. Und so kann das auch in vielen Gemeinden sein, Bekenntnis nach ist man sehr aufgeschlossen für Mission und Evangelium, aber wenn es dann in der Praxis ankommt, wie sieht es da aus? Und da sehen wir also, wie in dieser dramatischen Situation des Vorhofes der Heiden Paulus dieses Zeugnis ablegt und bezeugt, dass Gott willens ist, das Heil Gottes im Messias jetzt auch zu den Völkern zu bringen. Auch wenn sie hier in Jerusalem nicht hören. Jetzt gehen wir zu den inneren Vorhöfen und immer mehr nähern wir uns dem Zentrum, dem eigentlichen Tempelhaus. Sie sehen hier den Vorhof der Frauen. In den Ecken gibt es 4 offene Kammern. Das hier war die Leprakammer. Wer also von Lepra geheilt war, der musste sich hier für die Opfer vorbereiten. Hier sehen Sie die Holzkammer. Da wurde das Holz aussortiert, das für den Altar gebraucht werden konnte und was nicht tauglich war. Da sehen Sie die Öl- und Weinkammer. Das Öl und das Öl und der Wein für den Tempeldienst wurde da aufbewahrt. Das hier war die Nazaräerkammer. Also wer ein Nazaräergelübde hatte, die Haare freiwachsen ließ und diese Zeit kam zum Ende, der musste hier die Haare schneiden und sich vorbereiten für die Opfer. Und da sehen wir 15 halbkreisförmige Treppen. Das war die Tribüne für das Tempelorchester. Das professionelle levitische Tempelorchester und für den professionellen Priesterchor. Dieser Vorhof hieß Vorhof der Frauen aus dem Grund, weil Frauen konnten ohne Vorbedingung hier hineinkommen. Aber nicht in den inneren Vorhof, da mussten sie ein Opfer haben, wenn sie auch in den inneren Vorhof gehen wollten. Und darum nannte man das den Vorhof der Frauen. Aber eigentlich müssen wir darunter klar verstehen, das war der Ort für das gesamte Volk. Männer, Frauen und Kinder. Hier fanden die offiziellen Gottesdienste im Tempel statt. Und die Tempelmusik war also immer instrumental reich begleitet. Ein Gegensatz war das zu dem Synagogendienst. In der Synagoge wurde der Gesang nie begleitet. Und so verstehen wir das also für Menschen, die aus Galiläa kamen und so weiter, von weit her. So selten, vielleicht dreimal im Jahr, das war für sie auch emotional ein gewaltiges Erlebnis. Diese Musik hier im Tempel, wo die Psalmen instrumental begleitet, professionell aufgeführt wurden. Und wir können vielleicht denken, ja, aber damals, zur Zeit des Neuen Testaments, da war doch diese Tempelmusik für Gott nicht mehr von Bedeutung. Wir irren uns, wenn wir so denken. In Psalm 22, in diesem herrlichen Kreuzespsalm, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dort sagt der Herr Jesus, ein paar Verse weiter vom Anfang, du, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Gott wohnt damals unter den Lobgesängen Israels. Das heißt, Gottes Gegenwart war wirklich erlebbar in diesen Zusammenkünften, in diesen Gottesdiensten beim Singen. Und das ist auch eine Tatsache für Christen heute. Wir können die Nähe des Herrn auch oft auf besondere Weise erleben beim Singen. Nicht beim gedankenlosen Singen. Aber wenn die Lieder wirklich zu unseren Herzen sprechen und der Text wirklich unser Inneres anspricht und so die Seelen der Seite zum Klingen bringt, da können wir etwas erleben von der Gegenwart des Herrn. So wie es steht in Epheser 5, erfüllt mit dem Heiligen Geist und zueinander redend durch geistliche Lieder und Loblieder und so weiter. Hier sehen Sie den heutigen Tempelplatz dargestellt, aber so, dass die inneren Vorhöfe hier eingezeichnet sind, ganz genau wie sie damals standen. Und was hier auffällt, ist, dass diese 15 halbkreisförmige Treppen, die fallen genau zusammen mit diesen Treppen hier, die von Osten her auf die heutige Moslem-Plattform führen. Dahinter der Altar, dann das Tempelhaus. Ich zeige das schnell von heute. Das ist diese Treppe hier im Osten. Diese Treppe wurde von den Moslems auf noch bestehende Strukturen gebaut, von dem damaligen Orchesterpodium. Hier wurde also die Tempelmusik aufgeführt zur Zeit des Herrn. Jetzt sieht man plötzlich diese Treppe mit ganz anderen Augen, nicht wahr? So, jetzt sehen wir den Frauenvorhof von Westen her. Hier sieht man etwas von dem inneren Vorhof. der besteht aus dem Israel-Vorhof. Männer durften bis hierher kommen. Dann gab es da eine Abgrenzung. Ja, so ist gut. Eine Abgrenzung, das ist der Vorhof der Priester. Da durften Männer nur hineinkommen, wenn sie Opfer brachten. Jetzt sehen wir hier verschiedene Säulenhallen. Im Johannesevangelium, Kapitel 8, wird das genannt die Schatzkammer oder einfach der Schatz. Jesus wird dort angetroffen. Und auch zum Beispiel Markus 12, die Szene mit der Witwe fand hier statt. Denn in diesen Säulenhallen befanden sich 13 Opferkästen. Sie hatten die Form von Widderhörnern. Darum nannte man sie Schofarot, die Mehrzahl von Schofar, weil sie so Trompeten ähnlich aussahen. Da konnte man für verschiedene Zwecke Geld einwerfen. Jetzt verstehen wir plötzlich, warum der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn ihr Almosen gebt, so sollt ihr das nicht wie die Heuchler vor sich her posaunen. In Anlehnung an diese Opferkästen. Der Herr Jesus saß einmal da und schaute zu, wie die Leute einwarfen. Und eine Witwe gab 2 Schärflein. Das war die kleinste Münzeinheit von damals. Aber man fragt sich, warum hat die Witwe nicht 1 Schärflein eingeworfen? Der Herr Jesus sagte, das war ihr ganzer Lebensunterhalt. Und sie hat mehr gegeben als alle, denn die anderen haben einfach aus dem Überfluss gegeben. Sie hat all ihren Besitz gegeben. Aber man fragt sich, 2 kann man doch teilen. 1 für den Tempel und 1 für den Lebensunterhalt. Ich meine, es wäre ja schon großartig, wenn sie morgen 50% abgeben würden von dem, was sie haben. Ja, also wir sind ganz beschämt bei dieser Geschichte. Warum gibt sie 2? Es gab ein Tempelgesetz damals, das sagte, der Mindesteinwurf besteht aus 2 Schärflein. Und so hatte die Witwe nur die Wahl, alles oder nichts. Und sie sagte sich, ich gebe halt alles. Also wir können nicht viel dazu sagen, wir sind sprachlos. Aber was man aus dieser Geschichte lernen kann, eine Frau, die ein so völliges Vertrauen hat auf den Herrn, dass sie bereit ist, sich ganz dem Herrn zu geben. Das können wir davon lernen, ganz für ihn zu leben und für das Morgen auch auf ihn zu vertrauen. Viele denken, so, was ist mit diesen Leuchtern da? Diese Leuchter waren 25 Meter hoch, aus Gold. Jede Lampe fasste 9¼ Liter Olivenöl. Als Docht wurden abgetragene Priestergewänder verwendet. Sie sehen, Recycling ist gar nichts Neues. Das ist typisch jüdisch. Diese Leuchter wurden nur am letzten Fest im Jahr angezündet, am Laubhüttenfest im Herbst. Das war das letzte der 7 Feste des Herrn aus 3. Mose 23. Das fröhlichste und herrlichste Fest. Da wurden diese Lampen angezündet. Und dann auch noch beim Chanukka-Fest, beim Tempelweihfest, das eigentlich eine gewisse Nachbildung vom Laubhüttenfest war. Also, was hat das uns zu sagen? Das Laubhüttenfest war das fröhlichste Fest und die Tora sagt, du sollst dich nur freuen vor dem Herrn. Das Laubhüttenfest war kurz nach Yom Kippur. Wer die Schuld abgeladen hat, der kann sich erst richtig freuen. Wichtiges Prinzip. Wahre Freude kommt, wenn wir die Schuld abgeladen haben. Und da wurden diese Leuchter angezündet. Nachts überstrahlten sie ganz Jerusalem. Die Rabbiner überliefern im Talmud, dass man überall das Licht vom Tempel her sehen konnte, sogar in den dunklen Gässlein Jerusalems. Und jetzt führt uns das nach Johannes 7 und 8. Der Herr Jesus ging auch dort zum Laubhüttenfest. Am letzten Tag, am 7. Tag, steht er auf in Johannes 7 und macht eine herrliche Botschaft. Und dann Kapitel 8, das ist der folgende Tag, das ist der 8. Tag, der auch zum Laubhüttenfest gehört, der große Tag, der auf den 7. großen Tag folgte. Und da sagt der Herr Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jetzt haben wir die Bedeutung. Das ist das Fest von der Freude, wenn die Schuld abgeladen ist. Und da bekommen wir in der Nachfolge des Herrn Jesus Licht für unseren Weg in einer dunklen, orientierungslosen Gesellschaft. Aber jetzt noch etwas Schreckliches, ein Schock für alle. Johannes 8. Da bringen die großen Lehrer Israels eine Frau zu dem Herrn Jesus in den Tempel, im Ehebruch gegriffen. Und sie sagen, was sollen wir mit der machen? Das Labyrinthfest war das freudigste Fest und es war 24 Stunden Betrieb. Also hier wurde auch die ganze Nacht durchgefestet, wer das aushalten konnte. War nicht zur Bedingung, aber das war ganz speziell. Und übrigens muss ich sagen, hier wurden also im Frauenvorhof die Musik gemacht und die alten Männer von dem Synedrium, die führten hier Tänze auf vor dem Volk. Und sie tanzten in Reigen mit Feuerfackeln in den Händen. Es war so freudig, so großartig. Wir können uns das gar nicht vorstellen, nicht wahr? Die alten Brüder würden Reigen aufführen. Aber, nur nebenbei gesagt, das ist eine andere Kultur. Und wenn man eine andere Kultur einfach so übertragen will, dann kommt es garantiert schief raus. Aber es hilft uns vielleicht zu sehen, dass unsere Kultur nicht die letzte Weisheit ist. Aber diese Freude war nicht ekstatisch. Aber es war richtige Herzensfreude. Jetzt schauen wir hier 24 Stunden Betrieb. Und jetzt haben wir die Geschichte in Johannes 8. Eine Frau im Ehebruch gegriffen. Die hatte offensichtlich die falsche Laubhütte genommen. Und wenn wir denken, in Verbindung mit diesem freudigsten Fest geschieht so etwas. Ehebruch. Erschütternd. Aber wir sehen, es kann unter dem schönsten Deckmantel kann das Schlimmste geschehen. Und der Herr Jesus sagt dann zu dieser Frau, gehe hin, sündige nicht mehr. Er gibt ihr die Möglichkeit, einen totalen Neuanfang zu machen. Aufzuräumen und in Ordnung zu bringen. Und im Anschluss daran sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Herrlich, also so werden solche Erlöserworte ganz besonders groß, denke ich. Hier muss man den Apparat ein bisschen heben, damit dieser Priester mit der silbernen, nein, genau das Gegenteil, das hier oben sollte nach unten kommen. Hinten heben, ja, jetzt sehen wir ihn, der Priester mit der silbernen Posaune. Priester mussten im zweiten Tempel an 7 Gelegenheiten silberne Posaunen blasen. Jeden Tag. Und die Rabbiner erklärten, diese Posaunen weisen hin auf das kommende Reich Gottes und auf die kommenden Gerichte, die dem voraufgehen werden. Jetzt verstehen wir, warum die Offenbarung spricht von den 7 Posaunen. Die Gerichte, die über die Welt kommen werden und dem künftigen Reich Gottes den Weg bereiten werden. All diese Bilder sind aus der Welt der Jünger gegriffen. Ja, es ist gut. Wieder runter. So. Also hier nochmals die Übersicht über den Frauenvorhof. Und jetzt wollen wir uns auch noch kurz beschäftigen mit den inneren Vorhöfen. Das ist der Altar. Hier sieht man die Ringe, wo man die Köpfe der Opfertiere hineinfügte. So, jetzt ist... Das ist gut. Und hier sieht man die Pfosten, an denen die geschlachteten Tiere dann aufgehängt wurden. Wir kommen darauf zurück. Aber zunächst möchte ich von außen hier noch etwas erklären. Hier sieht man diese Terrasse. Da führen Treppen hinauf. Diese Terrasse nannte man den Chel. Und an den großen Festtagen oder überhaupt an den Festtagen kamen die Lehrer des Synedriums heraus auf diese Terrasse. Und da konnte man aus dem Volk frei biblische Fragen stellen und die wurden beantwortet. Jetzt haben wir die Hintergrundszene von Lukas 2, der 12-jährige Jesus im Tempel, der unter den Lehrern saß und sie befragte. Aber sie waren dann so überwältigt, dass sie begannen, den 12-Jährigen zu befragen. Die großen Lehrer Israels. Sie waren überwältigt. Ein 12-Jähriger, der die Tora so kennt wie er. Nun, die Eltern waren ja mit dem 12-Jährigen nach Jerusalem zum Passafest gekommen. Und sie waren wohl die ersten 2 Tage geblieben. Das waren die Pflichttage. Und dann gingen sie nach Hause. Und unterwegs merken sie plötzlich, dass der 12-jährige Sohn nicht mehr da ist. Sie gehen zurück, suchen ihn überall, bis sie ihn schlussendlich hier finden, auf dieser Terrasse, unter den Lehrern. Und er ist erstaunt auf die Frage, Kind, was hast du uns angetan? Er sagt, ich muss doch in den Dingen bleiben, die meines Vaters sind, im Haus des Vaters. Und der Herr Jesus wollte offensichtlich die ganze Passawoche mitmachen in Jerusalem, nicht nur die 2 Pflichttage. Das ist die Pointe in der Geschichte. Und die Eltern wollten also wieder nach Hause, aber der 12-Jährige liebte das Haus Gottes und er wollte nicht nur die Pflicht erfüllen, sondern er wollte hier sein, hier an diesem Ort, wo Gott sich offenbarte. Und es ist auch eine Ermutigung für alle hier, 12-jährige Mädchen und Jungs. Und die ein bisschen darunter und die ein bisschen darüber. Wir sehen hier in dem Herrn Jesus einen 12-jährigen jungen Menschen, der sich interessiert für die Dinge Gottes und der das Wort Gottes, die Bibel, liebte. Und das gibt so für junge, angehende Teenager, gibt das die Richtung und die Zielsetzung. So wie er. Der eine. Noch etwas. Dieses Tor, ich kann ja nicht alles erzählen, sonst sind wir morgen noch hier. Aber hier das mittlere Tor, das ist das Tor der Erstgeborenen. Das gibt uns den Hintergrund für die Geschichte der Darbringung des Erstgeborenen. Nach der Geburt musste ja Maria und Josef nach Jerusalem kommen, um die Opfer zu bringen für Maria nach der Entbindung. Etwas mehr als einen Monat später musste sie Opfer bringen. Für sich, nicht für das Kind. Und dann musste auch der Erstgeborene losgekauft werden. Nach der Tora gehörten alle Erstgeborenen Gott, dem Tempel. Wenn man also ein erstes Kind bekam, so musste das eigentlich in den Tempeldienst eintreten, so wie Samuel, der kleine Samuel in der Bibel. Aber man hatte die Möglichkeit, einige Silberschekel zu bezahlen und dann konnte man das Kind in der Familie behalten. Und die Eltern, Maria und Josef, wollten den Erstgeborenen freikaufen. Was heißt das? Sie wollten Jesus in ihrer Familie. Und das zeigt uns, was für ein Wert ist das in jeder christlichen Familie, wenn Jesus im Mittelpunkt ist. Ein unbezahlbarer Preis ist das wert. Aber hier im Bild, die Eltern mussten das hier bezahlen. Und dieses Ritual, den Freikauf des Erstgeborenen, das Pidyon HaBen, wie es auf Hebräisch heißt, das konnte ein Priester tun nach freier Wahl. Und wir lesen in Lukas 2, als sie da eintraten, kam ein Mann, Simon der Gerechte, in den Tempel. Und dieser Mann hatte den Ausspruch bekommen vom Heiligen Geist, er werde nicht sterben, bis er den Erlöser gesehen habe. Und genau zu dem Moment kommt er in den Tempel und es heißt, er nimmt das Kind in die Arme. Und das ist noch heute bei diesem Pidyon HaBen-Ritual, dieser Priester, der Mann, der das vollbringen muss, nimmt das Kind in die Arme. Und das haben wir in Lukas 2, wie dann Simon Segen ausspricht und sagt, jetzt haben meine Augen dein Heil gesehen, das du bereitet hast angesichts der Völker. Das gibt uns also die Hintergrundkulisse dieser herrlichen Szene. Hier sind wir in der Nordwestecke Das ist das Tempelhaus, hier das Allerheiligste. Dieses Haus, das berührt mich ganz besonders. Das ist nämlich das Wohnhaus der diensttuenden Priester. Die wohnten da im Haus des Vaters. Und der Herr Jesus sagt auch in Johannes 14, im Schatten des Kreuzes, an diesem herrlichen Vorabend: In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Das gibt uns den Vorgeschmack für die herrliche Bleibe im Haus des Vaters im Himmel. Schauen wir, in derart intimer, unmittelbarer Nähe von dem einen wahren Gott. Jetzt sehen wir nochmals den innersten Vorhof, Altar, Waschbecken, hier die Ringe für die Schlachttiere, da die Pflöcke. Da wurden sie nach der Schlachtung aufgehängt. Und das erinnert uns genau an den Herrn Jesus, den Gekreuzigten, am Holz aufgehängt. Das wurde Tag für Tag im Tempel praktiziert, das Opfer am Holz aufgehängt. Und das Blut floss hier in Strömen. Passa, das ist aktuell jetzt. Am Passafest kamen ja vielleicht 2,7 Millionen Leute nach Jerusalem damals. Und jede Familie oder Gruppe musste ein Lamm schlachten. Also, wenn wir uns überlegen, das gäbe vielleicht 250.000 Lämmer. Und jedes Lamm, einjährig, hat etwa 4 Liter Blut. Also gut 1 Million Liter floss da am Passa. Ströme von Blut. Das war nur am Passa. Und dann kommen alle anderen Opfer dazu und durch das ganze Jahr hindurch. Ströme von Blut flossen hier. Mit einer ausgeklügelten Reinigungsanlage wurde das Blut dann immer wieder weggespült, dann hinuntergeführt ins Kidrontal. Also eine Logistik war da ausgearbeitet, ganz beeindruckend. Aber stellen wir uns vor, diese Ströme von Blut, und kein Tropfen konnte wirklich Sünde wegnehmen. Aber das Blut Jesu Christi, das am Kreuz von Golgatha geflossen ist, reinigt uns von aller Sünde. Das ist die Botschaft des Evangeliums, die wir vom Tempel her lernen. Und da sehen wir das eigentliche Tempelhaus. Bitte den Projektor ein bisschen heben, damit wir das Bild ganz sehen. Das eigentliche Tempelhaus, gerade umgekehrt. Hinten heben, ja. Jetzt sehen wir, die Frontsicht war sehr breit und hinten war es ganz schmal. Und darum nannte man den Tempel Ariel, Gottes Löwe. Denn Löwen haben vorne ein breites Gesicht und hinten sind sie ganz schmal. So. Wir sehen also ganz zentral da den Altar für die Opfer. Gemeinschaft mit Gott, Begegnung mit Gott war möglich, aber nur auf der Grundlage des Opfers, des unschuldigen Stellvertreters. Und da haben wir den Gotteslöwen. Der Herr Jesus vergleicht sich ja selbst mit einem Tempel, oder mit dem Tempel Gottes, haben wir schon gesehen. Und in Offenbarung 5 lesen wir: Der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden. Der Herr Jesus ist der wahre Ariel. Und wir sehen da den Ariel hinter dem Altar. Der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden und hat so die Gemeinschaft mit Gott möglich gemacht für jeden, der eine wirkliche, bewusste Begegnung mit dem Messias haben will. Hier der Eingang zum Heiligtum. Er war geschmückt mit einem goldenen Weinstock. Das gehört zu diesen Weihgeschenken in Lukas 21, die bewundert wurden von den Jüngern zusammen mit dem Herrn Jesus. Also dieser Weinstock kommt auch dort vor in der Bibel, im Neuen Testament. Dieser Weinstock wuchs. Man konnte nämlich, wenn man dem Tempel etwas spenden wollte, Geld geben und da wurden Trauben hinzugefügt und Blätter und so weiter. Und so wurde dieser Weinstock immer größer und größer und größer. Einmal musste er weggenommen werden, da brauchte es 300 Priester, um ihn zu tragen, sagt der Talmud. Es war wirklich eindrücklich, dieser Weinstock. Da am Eingang des Hauses des Vaters. Und jetzt denken wir an Johannes 15, wo der Herr Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ihr seid die Reben. Mein Vater ist der Weingärtner. Und der Herr Jesus erklärt damit, er ist der Weinstock. Und diejenigen, die ihm nachfolgen, in einer lebendigen Beziehung mit ihm stehen, das sind die Reben an dem Weinstock. Aber man kann nur Frucht bringen, wenn man in echter, wahrer, täglicher Lebensgemeinschaft mit dem Messias lebt. Aber dann kann man Frucht für Gott bringen. Frucht, die Gold wert ist. So sehen wir, wie diese Worte des Neuen Testamentes dadurch Farbe gewinnen. Wir schauen ins Heiligtum hinein und sehen da einen Priester am goldenen Altar. Das war die begehrteste Aufgabe für Priester im Tempel. Rauchwerk bringen am Räucheraltar. Und es gab tausende von Priestern. Also jeder wollte einmal das tun und darum musste man Lose ziehen. Aber wenn man einmal das Los getroffen hatte, dann durfte man nicht mehr teilnehmen. Und jetzt haben Sie die Hintergrundszene von Lukas 1, der alte Zacharias im Tempel. Und er nimmt an der Verlosung teil. Der hat also jahrzehntelang hat das versucht und nie geschafft. Und plötzlich das große Los. Hineinzugehen in den Tempel des Herrn, um zu räuchern. Das war für Zacharias das Lebensereignis, ins Heiligtum einzugehen, um so zu räuchern. Und wenn wir das vergleichen mit Hebräer 10, da wird den Erlösten heute gesagt, dass der Zugang zu Gott, zum himmlischen Heiligtum, für uns weit offen ist. Durch den neuen und lebendigen Weg, den Jesus Christus durch sein Blut eingeweiht hat. Und das, was für Zacharias gewissermaßen das Lebensereignis war, das ist für Christen heute 24 Stunden am Tag offen. Und das zeigt uns also, wie wir uns gewöhnt haben an die herrlichsten Dinge des Glaubens, an diese tiefe Gemeinschaft mit Gott. Und wir sind aufgerufen mit dieser Geschichte, uns immer wieder neu bewusst zu werden, dass jede Begegnung mit dem Herrn, das ist für uns so etwas wie ein Lebensereignis. So sollte das gewichtet werden. Und jetzt gehen wir hinein ins Allerheiligste. Das stand auf dem Felsen. Der Fels war der Grundfelsen. Hier die Südmauer des Tempels war darauf gebaut. Man sieht noch heute in dem Felsendom die Spur der Südmauer hier. Genau 6 Ellen dick. So war das auch. Im Westen war die Mauer entlang der natürlichen Böschung des Felsens gebaut und auch im Norden. Und damit war dieser Felsen zugleich Fundament als auch Eckstein. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 16, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das in Bezug auf den Tempel. Du bist Petrus. Petrus heißt ein Stein. Und dann sagt der Herr Jesus nicht, auf diesen Petrus werde ich meine Gemeinde bauen, sondern auf Griechisch, auf diese Petra. Das ist ein anderes Wort. Also Petrus ist ein Stein, der hier auf den Grundfelsen Christus gebaut wird. Aber die Petra, der Grundfelsen, das ist Christus selbst. Und das wird auch noch bezeugt durch 1. Korinther 3. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und in Epheser 2 und 1. Petrus 2 wird deutlich gesagt, dass der Herr Jesus der Eckstein der Gemeinde ist. Normalerweise im Altertum war der Eckstein und der Grundfelsen zwei verschiedene Dinge. Der Grundfelsen, darauf wurde das Haus gebaut von einem klugen Mann. Und der erste Stein, der auf den Felsen gelegt wurde, der gab die Mauerrichtungen an, das war der Eckstein. Aber hier ist beides in einem vereint. Genauso wie es heißt in Jesaja 28, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen Auserwählten, aufs Festeste gegründet oder festester Gründung. Und er wird genannt ein Eckstein. Wer auf ihn vertraut, wird nicht ängstlich eilen. Auf Zion, das ist der Tempelberg. Ein Stein, der Grundfelsen und Eckstein ist, das ist der Herr Jesus Christus. Also nicht Petrus ist das Fundament der Kirche. Dann kracht es zusammen, das kann ich sagen. Aber Petrus war ein Stein darauf, eine der ersten Steine auf diesen Grundfelsen. Und dann sagt er in 1. Petrus 2 zu den Gläubigen, ihr werdet als lebendige Steine mit aufgebaut zu einem geistlichen Haus. Und so haben wir das Thema, ganz kurz, vom Gemeindebau vor uns. Wie viel Arbeit gab es, all das zu bauen, damit der Höchste in Gemeinschaft mit seinem Volk leben konnte? Nun, Sie sehen hier etwas aus dem Steinbruch im Norden, wo die Steine für den Tempel aus dem Felsen herausgeholt wurden. Mit gewaltiger Technik. Holzstücke wurden da eingefügt, mit Wasser aufgefüllt und da kann auch Stein nicht widerstehen. Dann kommt es zur Felsspaltung. So wurden diese großen Steinblöcke mit gewaltiger Technik herausgelöst. Und so müssen Menschen heute durch die Verkündigung des Evangeliums, das Evangelium muss aber überzeugend verkündigt werden, so müssen sie aus den Bindungen dieser Welt herausgelöst werden. Das haben wir hier. Aber wir sind hier in diesem Tunnel an der Westmauer. Da sieht man den größten Stein, der bisher gefunden worden ist. Er beginnt hier bei diesem Jungen und endet bei diesem Jungen hier. Er ist 12,5 Meter lang, 3,5 Meter hoch und 4,5 Meter breit. Er wiegt etwa 578 Tonnen. Und Sie sehen, wurde schön behauen und auf eine bereits bestehende Steinlage schön aufgelegt. Man fragt sich, wie hat man das geschafft, einen 578 Tonner im Haus Gottes zu integrieren? Und diese Probleme hat man auch in der Missionsarbeit. Da werden Menschen vielleicht noch aus den Bindungen der Welt herausgelöst. Aber wie werden sie in eine örtliche Gemeinde integriert? Das große Problem heute. Aber es wurde geschafft. Und Sie sehen hier im Modell diesen Stein da. Das ist der 578 Tonner. Da gibt es noch ein paar weitere sehr große Steine. Die kann man auch im Tunnel sehen heute. Oder solche, 50, 60 Tonnen schwer. Ein Jünger sagt in Markus 13 zum Herrn, siehe welche Steine. Wie können die integriert werden? Da sieht man diese Techniken, die angewendet wurden mit solchen Rollblöcken und Ochsen, Flaschenzug. Aber auch dann fragt man sich noch, wie war das möglich? Aber das brauchte Einsatz, Energie. Und so ist eben Missionsarbeit nicht eine Sache, die so locker gemacht werden kann, sondern es braucht Einsatz, Energie und Liebe zu den Menschen. Und Liebe, um sie in Gemeinschaft und Verbindung zu bringen mit dem Messias Jesus. So wird das Haus Gottes gebaut. Ein Haus, wo Gott sich offenbaren möchte in der Mitte seines Volkes. Auch heute. Wir sehen noch einmal diese Strukturen, die wir miteinander heute Abend kennengelernt haben. Alles spricht von dem einen, von dem Mann aus Galiläa, von dem Messias, der vom Himmel gekommen ist, um in unsere dunkle Welt das Licht des Lebens zu bringen. So möchte ich schließen mit diesem Bild. Der Tempel zur Zeit des Herrn. Es ist der Ort, wo Menschen dem Messias begegnen konnten. Und so können wir heute noch mit ihm eine Begegnung machen. Aber wie da der Zugang zu Gott nur möglich war, auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers, so ist der Zugang zu Gott nur möglich auf der Grundlage von Golgatha und dem geflossenen Blut, das auf den Felsenhügel Golgatha geflossen ist. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus, du bist wunderbar und einzigartig. Und wir haben nur ein Ende gesehen von deiner Herrlichkeit heute Abend. Aber es berührt unsere Herzen, dich zu sehen als das stellvertretende Opfer im Zentrum. Dich zu sehen als das Licht der Welt. Dich zu sehen als den goldenen Weinstock. Dich zu sehen als das Schaftor, das Rettung bringt. Dich zu sehen als den, der uns den Zugang bis ins Allerheiligste geöffnet hat. Herr Jesus, durch dein Sterben am Kreuz ist der Scheidevorhang zerrissen worden. Du hast uns den Weg geöffnet zum Vater, dass wir Gott kennen dürfen als Papa, als Abba. Gepriesen seist du, Herr Jesus, und wir freuen uns auf dieses herrliche himmlische Haus, wo immer im Zentrum stehen wird das Lamm in der Mitte beim Thron. Du, Herr Jesus, bist Zentrum und Mitte unseres Glaubens. Dir gebührt unsere Anbetung und Ehre und volle Hingabe. Amen.